Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben. Der fetzige Podcast mit Cora und Shake.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schneeweiß und Rosenrot. Bei uns ist heute alles anders, weil wir jetzt auf einmal nicht um 9 Uhr auf Nacht aufnehmen, sondern um 9 in der Früh.
Ja, stimmt.
Das ist ein bisschen ungewohnt, aber das Gute ist, dass der Kaffee bei mir jetzt gesünder ist, sage ich jetzt mal, morgens wie abends auf Nacht ist der Kaffee natürlich auch nur legitim, aber vielleicht nicht so gesund.
Ja, und vielleicht jetzt einfach ein bisschen in der Früh, ein bisschen sinnvoller.
Und ein bisschen sinnvoller.
Von der ganzen Wirkungsweise her.
Genau. Das ist dem geschuldet, dass wir, also die Heidi, meine Tochter, die mag mittlerweile immer später ins Bett gehen und jetzt haben wir gesagt, okay, dann verlegen wir jetzt einfach das Ganze mal auf in die Früh. Und ja, ich bin voller Tatendrang. Wie geht's dir, Shake?
Ja, mir geht's ganz gut. Ich hab's dir vorher schon kurz gesagt. Ich war gestern auf dem Konzert. Da hatte ich sehr viel Spaß. Und wie gesagt, meine Stimme, also ich kann nur sagen, ich habe gestern weder geraucht noch habe ich was getrunken. Ich höre mich einfach so an. In der Früh vor allem. Meine Stimme steht erst 4 Stunden nach mir auf. Also da müssen wir jetzt alle durch, dass ich mich wie so eine verrachte Kneipenwirtin ohe.
Aber das trägt nur zur Authentizität bei.
Ja, wenn du wir das sagst.
Wir sind ja schließlich ein Rock- und Metal-Podcast.
Genau, und das nehme ich ernst, vor allem was meine Stimmlage betrifft. Deswegen schaue ich, dass ich da immer ein bisschen... genau, ich war gestern bei The Darkness.
Ach, cool.
Im Backstage-Werk. Und ich bin ja großer The Darkness-Fan. Das ist ja eine der neueren Rockbands, auch wenn es die jetzt auch schon seit 20 Jahren gibt. Das ist irre. Aber in meiner Welt sind das junge Musiker, die da...
The Darkness habe ich, das war eine der ersten Metal-Platten, die ich mir zugelegt habe, damals als Teenie.
Reden wir jetzt von dieselben?
Ich rede von dieser Highway Ticket to Hell
Show.
And Back.
Achso, ja. Okay. So habe ich gedacht, ja. Darkness gibt's bestimmt irgendeine krasse Metal-Band, so eine Death-Metal-Band mit so einem Wurzellogo, das man nicht entziffern kann. Das war dann wahrscheinlich deine erste Metal-Platten.
Nein, ich habe dieses Album gekauft mit 14 oder so. Ich weiß nicht, wie alt ich da war, ungefähr so in dem Alter.
Ja, genau.
Und hab's rauf und runter gehört.
Ja. Ja, ich finde das einfach, das vereint sehr viel, was ich an Rock'n'Roll mag. Also die haben sich natürlich inzwischen musikalisch ein bisschen geöffnet und experimentieren auch und so und integrieren ganz viel, aber es ist halt im Grunde schon immer beeinflusst gewesen von AC/DC und Queen und dann mit diesem Falsettgesang von Justin Hawkins irgendwie was Neues mit drin, was man so vorher noch nicht gehabt hat und dann ist es einfach sauwitzig. Also der ist einfach auf der Bühne und so, ich liebe den ja wirklich, ist mein absoluter Crush, weil der so lustig ist. Und ja.
Also ich find ihn einfach nur lustig, aber anziehend finde ich nicht.
Aber, oh doch, der ist inzwischen da, also und zwar wann ist losgegangen, dass Justin Hawkins mir gefällt? Ab dem Album Pinewood Smile. Da hat er sich dann seine Zähne richten lassen und so und hat Sport gemacht und hat Saufer aufgehört. Ah. Und der ist ja jetzt also richtig drahtig und also schlank.
Durchtrainiert.
Und komplett voll tätowiert.
Ein Adonis.
Nein, das nicht. So, weißt du, so Läufer.
So ein Läufer-mäßig. So ein Hermes.
Ja, Hermes, genau. Adonis, ein Hermes. Das ist eher so ein Hermes. Das ist sehr cool. Da hat er bin ich sehr verliebt und war ein, wie immer, grandioses Konzert. Ich finde das sind ja 4 Leute, da ist jeder einfach ein cooler Typ auf seine ganz eigene Art und Weise und das ist schon immer eine ziemliche Fetzen-Gaudi, wenn man da hingeht.
Cool.
Und genau. Das habe ich gestern gemacht. Cora, bei dir gibt's ein paar spannendere Dinge zu erzählen, als dass Justin Hawkins den Hermes des Rock'n'Roll, wie wir jetzt wissen, auf der Bühne angehört. Cora, was ist denn bei dir in letzter Zeit so passiert? Ich weiß schon, wir sind ein bisschen hinten nach jetzt, aber wer der Cora bei Instagram folgt, hat es ja vielleicht schon mitbekommen.
Ja, ich bin jetzt verlobt.
Das ist ja diese erwachsene
das ist voll erwachsen. Ja, total. Also ich habe gewusst, dass das auf mich wartet. War aber dann doch überrascht, dass passiert ist. Ich habe einen Heiratsantrag auf der Steinernen Brücke in Regensburg bekommen.
Oh, süß.
Einem meiner Lieblingsorte in Regensburg.
Ja.
War durch und durch perfekt. Und wir Schneeröschen wissen ja alle, dass in unserer ersten Folge haben wir ja so eine Thematik schon mal besprochen. Und da hast du mich damals gefragt, Jake, wie das war, wenn ich einen Heiratsantrag einen Heiratsantrag auf der Bühne bekommen würde, ne?
Nee, ich glaube, es war natürlich eine Hochzeit, aber es hat genau. Natürlich stark in Richtung Hochzeit, ja. Auf der Bühne vor 20.000 Leute in einem Stadion.
Ja. Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, voll geil, super, war das Allerbeste. So, und jetzt ist es nämlich so, dass ich ursprünglich auf dem Keep It True auf der Bühne diesen Heiratsantrag bekommen hätte, wenn Riot City am Keep It True gespielt hätten, was sie getan hätten, wenn sie nicht den Flug von Stockholm am Tag zuvor, wenn der Flug gegangen wäre. Aber der Flug ist nicht gegangen, das heißt, sie haben am Ende dann nicht auf dem Keep It True spielen können, sind da nie aufgetaucht. Und der Dustin hat da aber schon die halbe Crew mit eingeweiht und alle waren vorbereitet. Und ich habe an dem Abend nur einen fetten Strauß Blumen gekriegt und ich habe mir nur so gedacht, so, also den hat er quasi vorbestellt, yeah. Und der ist mir dann überreicht worden im Produktionsoffice. Und ich habe mir dann so gedacht, ja, was ist noch da los? Ich hab null
Voll
Schimmer
nett.
Gehabt. Voll nett. Null Plan gehabt. Und dann habe ich aber ein paar Tage drauf den Antrag bekommen und es war perfekt, so wie es war. Ich glaube
also,
nämlich, dass mir das dann doch ein bisschen überfordert hätte auf der Bühne. Also ich hätte trotzdem
krass.
Ja gesagt. Ich hätte trotzdem Ja gesagt. Aber ja, genau. Ich glaube, mein Gemüt ist dann doch ein bisschen privater.
Ich wollte gerade sagen, weil das ja schon dann auch ein intimer Moment ist.
Ja.
Und ich glaube, so cool sich das vielleicht so in der Vorstellung anhört, wow, lauter Leute ist das ja dann doch so privat.
Ja.
Dass es dann vielleicht doch weird ist, wenn irgendwie 3000 Leute zuschauen, wie du dir gerade meine also im ersten Moment, vielleicht ist es ja dann wirklich was anderes, wenn dieser Moment passiert ist, dass man heiratet.
Ja.
Heiraten ist ja was Öffentliches.
Ja.
So wie die Sister Rosetta Tharpe das ja dann gemacht hat, das war ja dann die Hochzeit. Vielleicht ist da der Unterschied, vielleicht heiratet es dann im Jahnstart. In Regensburg.
Genau, irgend sowas. Aber wir sind ja alles eine große Familie. Aber das ist ja wirklich so. Die Metal-Szene ist ja wirklich eine große Familie. Kennt ja irgendwie jeder jeden so. Ja? Von dem her.
Da hat man schon zusammengekriegen.
Gerade haben wir schon zusammengeschrieben. Ich ruf nachher, wenn wir das Jahnstadion an.
Ja, das war's.
Und dann schauen wir mal.
Das war der Wahnsinn.
Eine Sache habe ich noch, bevor wir einsteigen. Und zwar, speaking of Keep It True Rising Festival. Shake, wir haben da ein Geschenk bekommen.
Wir?
Ja, von meinem lieben Fotografenfreund Thomas Vinylian, der rote Thomas, der rennt immer mit roter Hose und roter Kutte rum und macht Fotos. Und der hat da ein Geschenk uns gemacht. Und ich lese
das
jetzt
nett.
Mal vor. Hallo Cora, in der Frühschicht sitze ich alleine im Büro und kann Musik hören oder auch Podcasts. Mehr durch Zufall habe ich von eurem Podcast erfahren und habe nun alle Folgen gehört. Spannende Themen. Ich habe zwar keinen Bezug zu Wrestling, mochte die Folge aber doch mehr, zumal es nicht nur um die sportlichen Aspekte ging. Ihr habt mich sozusagen durch viele Nächte gerettet, und darum habe ich ein kleines Dankeschön für Shake und dich besorgt. Die erste Doll-Circus-CD habe ich tatsächlich über Bandcamp gekauft. Getroffen habe ich Shake aber noch nicht. Ich kann ihn nicht lesen. Ah, ich soll dir das quasi weitergeben. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit den Karten. Danke für Musik und Podcasts. Liebe Grüße, Thomas Vinylian.
Das ist aber nett.
Genau, und dann hat er noch was beigelegt. Und zwar, okay, pass auf. Das zeige ich da als erstes. Einmal ja. Ibuprofen.
Sehr gut.
Da schreibt er dazu, PS, die Ibus sind hoffentlich nicht nötig, aber so hast du wenigstens welche dabei, falls doch mal was weh tut. Voll cool. Und jetzt pass auf. Schau mal. Das ist ein Set Tarotkarten.
Tarotkarten. Ach, das ist ja mega.
Und da hat er uns zwei Stück geschenkt. Das heißt, ein Set ist für dich.
Das
und
ist
es, ist sogar die Aleister Crowley-Version.
Ach was.
Ja.
Da hat ja jemand aber richtig zugehört und aufgepasst.
Wahnsinn, oder?
Das ist aber sehr, sehr lieb. Vielen lieben Dank für das
vielen,
schöne
vielen
Geschenk.
Vielen Dank, ja. Der Hammer. So, jetzt müssen wir bloß nur Karten legen lernen.
Ja, das lerne ich da gleich.
Hast du schon drauf, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das lerne ich mir gleich. Das mache ich einfach, wollte ich damit sagen.
Du legst einfach.
Ach krass, ja. Das ist ja nett.
Super, super lieb. Vielen lieben Dank, Thomas. Genau. Das noch so an Fanpost.
Hast dein Ordner, wo du das ablegen kannst.
Ja, ich mache jetzt einen Schneeweiß und Rosenrot.
Rosenkohl.
Schneeweiß und Rosenkohl. Ordner. Fanpost, Ordner.
Ui, 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 ui. Das ist der Evil Twin von unserem Podcast. Schneeweiß und Rosenkohl. In einem Paralleluniversum.
Oh Gott. Ja, geil. Hey.
Ja, ja, gut.
Jetzt starten wir mal ins Thema.
Sag mal kurz drauf.
Ich bin so gehypt. Ich habe nämlich, zuerst habe ich mit jemandem anders angefangen, dann habe ich gemerkt, okay, ich muss da mehr recherchieren, ich muss mir da mehr einlesen, ich brauche noch mehr Zeit. Und dann habe ich jemanden auf der Liste gehabt, über die habe ich schon lange nachgedacht und dann bin ich da eingestiegen und voll ins Rabbit Hole gestiegen und bin nur gehypt. So, liebe Shake.
Krass.
Ich lese dir jetzt fünf, es sind sechs Namen vor, die diese Frau im Laufe ihres Lebens alle zugeschrieben bekommen hat. Und du darfst jetzt einmal schon mal zuhören und dir einen Namen aussuchen, der dir besonders gefällt.
Okay.
Und am Ende der Folge entscheiden wir uns dann, welchen dieser Namen wir als Überschrift für den Podcast für diese Folge benutzen. Okay?
Okay.
Also, Queen of Punk, Queen of Shock Rock, Dominatrix of the Decibels, High Priestess of Metal, Evil Knievelette oder The Squirrel Lady.
The Squirrel Lady?
Ja.
Also Ohrkatzel?
Ja.
Und viel Schöne dabei.
Sehr, sehr viel Schöne und es ist alles eine Person, also muss man jetzt auch sagen.
Ja, ist wohl eine Person mit einer großen Bandbreite an Interessen. Mhm. Dominatrix of the Decibels finde ich sehr
oder
gut.
Ich bin auch
voll
begeistert.
Das gefällt mir sehr gut. Findest du auch gut?
Finde ich super.
Ja.
Ist auch mein Favorit.
Wenn das dein Spitzname ist, hast du irgendwie alles richtig gemacht,
ja,
oder?
Voll.
Bei Squirrel Lady bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich den mechert.
Ja, das ist so ein Side-Aspekt von ihr.
Okay.
Also, Dominatrix of the Decibels ist auf jeden Fall eigentlich der Name, der am besten passt. Meiner Meinung nach.
Okay.
Hast du irgendeine Ahnung, um wen es geht?
Nee. Ich habe gerade so überlegt, Queen of Punk. Oh, da dachte ich mir kurz beim ersten, vielleicht Debbie Harry, aber dann Queen of Shock Rock. Die von den Cramps ist es nicht, oder?
Nee.
Nee. Die Poison Ivy. Nee.
Okay, ich bin auf die Frau, guck mal, da war ich gerade in Wien bei da war ich mit den Wolverine-Mädels unterwegs und dann war ich auf so einer Privatparty von einem riesigen Motorhead-Fan. Mhm. Und dann haben wir auf der Leinwand, auf der Heimleinwand Live-Konzerte angeschaut. Und der Lemmy singt und auf einmal kommt dann, ich glaube, er singt, ziemlich sicher singt der Cold Class. Und dann kommt von hinten so eine blonde, junge, agile Dame und fängt auf einmal mit zum Singen an und geht voll ab. Hat Jeans an und nur ein BH und tanzt und singt und ist voller Energie. Und dann ich so, ey, die Frau hat mir sofort den Bann gezogen. Ich so, hey, wer ist das? Und dann so unser Gastgeber so, ja, das ist die Wendy O. Die Wendy O. Williams. Und dann, okay, krass. Also, noch nie was von der Frau gehört. Ich muss in die Recherche gehen. Und seit dem Moment war die Wendy O. Williams in meinem Hinterkopf. Und dann habe ich jetzt letzte Woche mal recherchiert und erst rausgefunden, wie krass die eigentlich drauf war und wie krass prägend diese Frau war und wie unfassbar wichtig auch für die Musikgeschichte und ja, für uns sozusagen. Ja?
Und wie unfassbar vergessen dann scheinbar auch schon und wieder, gell?
Genau.
Wären wir wieder beim Thema. Das zieht sich ja auch durch unser Podcast und das wollten ja wir gar nicht.
Ja, es ist.
Es war nicht einmal unser Ansinnen, dass wir nur Vergessene irgendwas machen.
Die Frau hat mit so Größen zusammengearbeitet wie eben Lemmy Kilmister oder eben auch Kiss. Also sie hat ein Album produziert mit Kiss unter ihrem Solonamen. Wow, Wendy O. Williams, also wow. Und dieses Album hat Gene Simmons produziert und die restlichen Musiker von Kiss haben da auch drauf Musik gemacht. Aber auf das komme ich eigentlich erst später zu sprechen. Ich gebe da jetzt mal so die ersten Facts. Also, auf der Homepage von Wendy O. Williams, die gibt's noch, die Wendy selber lebt nimmer. Aber es gibt noch eben diese Homepage. Auf der steht, auch heute noch ist Wendy O. Williams eine Bedrohung für die Poser, Heuchler und Scheinheiligen des männlich dominierten Kultur- und Musikestablishments und deren versteckten oder offenen Dienste für die Hegemonie der Machtelite.
Das steht so auf der Homepage.
Steht so auf der Homepage.
Geil.
Super, oder? Erstmal einfach voll die Ansage. Sagen.
Bam, bam, bam.
Ja, richtig cool. Diese Homepage ist gleichzeitig auch die Homepage der Plasmatics. Ich weiß nicht, ob der Name was sagt.
Ja, die sagen was.
Ja, genau. Die Wendy O. Williams war größtenteils oder die meiste Zeit ihres Lebens die Frontfrau von den Plasmatics. New Yorker Punkband.
Ja, jetzt klingelt's.
Genau. Okay. Also, Wendy ist am 28.05.1949 in Webster im Bundesstaat New York geboren. Sie war schon von Anfang an musikalisch. Sie hat mit Klarinette angefangen, hat dann auch in der Schulband gespielt. Und es war aber so, dass die Wendy dann schon so mit 15 Jahren ihren ersten Kontakt mit dem Gesetz bekommen hat, weil sie nackt gesonnen gebadet hat.
Wo?
Ich denke mal, also ich weiß nicht wo, aber ich denke mal so, dass man es sieht.
Ah ja, muss im öffentlichen Raum gewesen sein? Okay. Raum,
genau. Und da ist sie dann schon, ich weiß nicht, ob verhaftet wahrscheinlich. Wahrscheinlich verhaftet worden, weil sonst wäre das wahrscheinlich nicht so in die Geschichte eingegangen. Sie hat dann die Highschool abgebrochen vor ihrem Abschluss und war eigentlich immer so ein bisschen der Outsider, aber trotzdem, ihre Lehrer und ehemaligen Klassenkameraden haben sie abgespeichert als ein schüchternes und hübsches Mädchen, eine durchschnittliche Schülerin, die in der Schulband spielte, auf ihre Frisur und Kleidung achtete und so leise sprach, dass man sich zu ihr hinüberbeugen musste, um sie zu verstehen. Das ist ein interessanter Aspekt, weil wenn du die Wendy O. Williams mal singen hörst, das ist das exakte Gegenteil. Also die bricht richtig aus sich raus und vor allem hat die so eine richtig tiefe, ja, also sehr untypische, sage ich jetzt mal, für Frauen Stimme. Und sie ist eben auch extrem, sie ging extrem aus sich heraus auf der Bühne. Und wenn man Interviews mit ihr anhört, ist es aber so, dass sie eigentlich eher so fast schüchtern ist. Also sehr zurückhaltend und einfach sehr nett. Und diese Kombination finde ich einfach unfassbar interessant, weil man merkt, okay, ihre Bühnenpersona ist die Persona, die den Frust oder den Alltag einfach rausschreit in die Welt. Genau, es ist ihr Ventil. Genau, mit 16 ist sie dann von zu Hause abgehauen und nach Colorado getrampt, wo sie sich mit dem Verkauf von gehäkelten String-Bikinis über Wasser hielt.
Okay.
Also, voll das, wie sagt man, Marktlücke.
Ja, also ich weiß nicht, was für geile Marktlücke das war, weil die durchgesetzt haben sie sie jetzt nicht, oder? Gehäkelte String-Bikini, oder hast du sowas, Cora?
Ich habe sowas nicht, aber ich finde das ja auch unbequem, ne? Also man trägt das ja nicht aus Bequemlichkeit, das ist jetzt ein anderer Aspekt, aber ich habe keine gehäkelten String-Bikinis, aber ich war auch noch nie in Colorado und habe die Chance gehabt, so einen zum Kaufen.
Also. Ich wollte gerade sagen, wenn die Chance mal da wäre, vielleicht würde es dann zuschnappen. Aber allein, wenn es gehäkelt ist, das ist ja aus Wolle, das saugt sie doch voll im Wasser, das ist doch unpraktisch.
Das unpraktisch ist, glaube ich, vielleicht gar nicht so gedacht gewesen für Wasser. Ich weiß nicht. Also wenn man Bilder von der Wendy O. Williams sieht, die ist ja oft auch mit so String-Bikinis auf die Bühne gegangen.
Okay.
Die war ja quasi oft fast nackt auf der Bühne. Und diese, also ich glaube, dass viele dieser Sachen, die sie auf der Bühne trägt, die hat sie ja selber gemacht.
Ah ja, das ist cool. Ja, ich finde das generell super. Ich frage mich nur, wie alltagstauglich das jetzt ist, wenn man nicht als Queen of Shock Rock auf der Bühne steht.
Ja,
aber bitte, reden Sie weiter.
Ja, also, besser. Also auf jeden Fall String-Bikinis. Und da hatte sie ja scheinbar ein bisschen was verdingt von ihm her. Genau. Ah, und danach ist nach Florida und hat da erstmal als Bademeisterin gearbeitet. Genau.
Das war cool.
Ja,
weil
voll.
Die Arbeitskleidung hat sie ja schon dabei gehabt.
Dabei gehabt. Voll. Und wahrscheinlich hat sie so einen Bauchladen gehabt, ne, mit da wo es dann ihre
ausverkauft an der Seite vom Beckenrand. Ja. Hey du!
Genau. Dann von dort aus ist es Weitergang nach Europa. Also sie hat einfach erstmal so die Welt erkundet. Und in London hat sie dann als makrobiotische Köchin gearbeitet. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Also sagt mir schon was. Ist ja quasi dann sehr darmfreundliches, gesundes Essen. Makrobiotik, schätze ich. Ist ja mit viel Prä- und Probiotika drin quasi. Oder?
Okay.
Schätze ich.
Weißt du mehr als ich? Ich hab nicht mehr viel Zeit gehabt, das zu googeln, aber es ist auf jeden Fall bewusste Ernährung,
genau,
die auf ein langes Leben zielt.
Genau. Sehr gesundheitsbewusst.
Ja. Ja. Die Wendy O. Williams hat sich auch Zeit ihres Lebens immer sehr, sehr gesund ernährt, hat auch immer alles Zuckerhaltige verteufelt, hat auch immer geschaut, dass ihre Bandkollegen auf Tour gut ernährt sind und so. Also die war sehr ernährungsbewusst. Genau, also sie hat dann in Europa als Köchin gearbeitet und ist dann später in einer Tanzgruppe umhergereist. Also einfach ein krasses Leben.
Krasse Bandbreite auch an Sachen, die man machen kann, oder?
Mhm.
Also ich habe auch schon mal als Köchin gearbeitet.
Ja,
in Regensburg.
Echt?
Aber nicht als makrobiotische. Ich hab Schnitzelbraten. Kennst du
Wo
noch
warst
in
da?
Steinweg die Tankstelle, die Kneipe?
Na, sagt man nix.
Quasi über die Brücke, steinerne Brücke und dann hinter, da ist doch dann dieses bunte Haus an der Hauptstraße, da war ja unten so eine Metzgerei drin und so. Und da quasi noch ein bisschen hinter links, da war die Tankstelle. Es war ganz alt eingesessene Kneipe mit Küche. Ja. Und da gab es halt irgendwie 10 verschiedene Schnitzel und Cordon Bleus und 3 Pasta-Gerichte. Nudeln. Es gab Nudeln. Entschuldigung, dass ich das... Da habe ich beim Studium unter anderem da mehrere Abende die Woche als halt Schnitzel gemacht und klopft und paniert und sowas.
Daher kommt deine Kochpassion. Ich hätte das auch mal machen sollen. Ich hätte das auch mal machen sollen, weil dann war ich wahrscheinlich nicht mit jeden Tag Käsebrot jetzt da gestanden.
Also so toll hat man, also das war halt so deftige Kneipenküche, jetzt nichts, was ich für mich zu Hause zubereiten würde. Schnitzel ja sowieso nicht. Ja. Aber war ein guter Job. Man hat immer sehr nach Frittierfett gestunken dann noch, aber es war ein guter Job. Ich habe das sehr gern gemacht. So viel zur Makrobiotik. Schnitzel, Butterschweiz, Schinken, Käse.
Mein Freund brat da alles so daheim. Das ist, glaube ich, das liegt im Blut eines Nordamerikaners, dass alles frittiert werden muss.
Ja, und wahrscheinlich.
Bei uns ist der Boden schon ganz rutschig, weil das Fett niederrieselt.
Und dann gibst du mit deinem Salat.
Ja, ja, voll. Übrigens, die Wendy O. Williams war auch schon immer Vegetarierin, also seit die 60er quasi, seit ihren jungen Jahren.
Ah, das war auch noch zu dieser Zeit eine etwas andere Herausforderung als heutzutage.
Absolut, absolut. Also, sie ist in der Tanzgruppe umhergereist und ist in dieser Zeit aber auch schon mehrmals wegen Diebstahls und Weitergabe von Falschgeld festgenommen worden. Also, sie hat sich einfach auch nichts geschissen, ja, von Anfang an. Immer wieder mit den Behörden in Kontakt geraten.
In Kontakt? Da hatte sie Kontakt mit dem Gesetz. Hattest du schon mal Kontakt mit dem Gesetz?
Nie, ich bin immer schon ein braves Mädchen gewesen.
Du hast mich nicht erwischen lassen.
Ich bin immer schon ein braves Mädchen gewesen.
Ja, ich habe auch noch nie was angestellt.
Noch nie in Kontakt mit dem Gesetz gewesen,
außer halt mal Polizeikontrolle beim Autofahren.
Ah ja, okay.
Aber,
da
das, aber nicht, dass ich schon mal was, nicht kein berechtigter Kontakt mit dem Gesetz.
Du hast noch keinen Mugshot?
Nein, hab noch keinen offiziellen Mugshot. Gibt's
ich auch
mir.
Nicht.
Mal schauen, ob's so bleibt.
Schauen wir mal. Okay, also. Die Wendy, jetzt ist 1976 und sie ist dann in New York angekommen. Also sie hat quasi Weltreise gemacht, ist umhergereist und hat dann ihren Weg zurück nach New York City gefunden.
Wie alt ist sie da jetzt gerade?
76, da ist sie 27.
Ah, ja. Mhm.
Genau. Dann hat sie angefangen als Stripperin zu arbeiten. Genau. Und
Stichwort Häkelstring-Bikini.
Genau, jetzt wird's nur wilder. Also sie ist an der Bushaltestelle gestanden und hat eine Ausgabe des Showbusiness-Magazins auf dem Boden liegen sehen. Das ist einfach so ein Showbusiness-Magazin. Und da fand sie eine Ausschreibung des Captain Kinks Theater. Und dieser Captain Kink ist quasi, also dieses Theater ist geleitet von einem Rod Swenson. Und dieser Rod Swenson ist so, also er hat sich selber als Antikünstler bezeichnet, war gleichzeitig Yale-Absolvent, hat Videos produziert für Ramones, Blondie und Patti Smith, also war schon so in der Szene drin. Genau, und der hatte eben dieses Captain Kinks Theater und der suchte noch DarstellerInnen. So, was hat's auf sich mit diesem Captain Kinks Theater? Das ist eine Sexshow.
Weil gerade sagen, also, das ist hinten mit K, oder?
Ja.
Kink.
Captain Kink.
Okay,
genau.
Nur das ist, okay.
Ja, also für alle, die nicht wissen, was eine Sexshow ist, ich hab nachgeschaut, ich hab's nämlich selber nicht gewusst. Das ist quasi ein Porno bloß live zu erleben. Also man kann quasi live beim Sex haben zuschauen und sich selber dann auch betatschen, wenn man mag.
Stell genau. mir schön vor.
Es ist für viel zu viel. Also es mag für andere Menschen super sein.
Das ist für die nix.
Nein, das für mich war es nix.
Nee, für mich so wäre es auch nix.
Genau, aber auf die Wendy hat sie da gleich angesprochen gefühlt und hat sie da beworben und hat dann quasi da eine Rolle gekriegt. Und dieser Rod Swenson ist eben Gründungsmitglied von den Plasmatics. Und Rod und Wendy haben sie relativ schnell dann auch verliebt, waren dann ein Paar über Jahrzehnte hinweg. Und dann ist die Wendy bei den Plasmatics als Sängerin eingestiegen. Genau.
Aber nur noch kurz in diesem Kinks Theater, die hat ja dann nicht nur als Stripperin gearbeitet, wenn nee. Ich das richtig. Die hat als Sexworkerin ja dann genau. quasi gearbeitet. Ja.
Genau. Die hat quasi Live-Pornos gemacht.
Das ist ein Lebenslauf. Das, wenn du es dabei aufschreibst und wenn du die dann bei der Sparkasse bewirbst oder so. Makrobiotische Köchin, Tanzgruppe, Live-Sex-Show. Da ist alles mit dabei.
Bikinis gehäkelt.
Ja, Bikinis gehäkelt. Da bleibt kein Auge trocken, ja. Wow. Okay.
Ja, genau. Also, ob ich mich dann mit dem Lebenslauf nur bei der Sparkasse bewirb, ist aber abwartend.
Ja, wahrscheinlich.
Also, da hat man ja Größeres vor. Da will man ja dann nicht mehr zur Sparkasse. Außer man wird
Sparkassendirektorin.
Dominatrix.
Dominatrix of the Finances. Sparkasse.
Genau. Okay. Und mit den Plasmatics geht's dann so richtig ab. Also, die Wendy war von circa 1977 bis 83 bei den Plasmatics. Und mit den Plasmatics ist sie dann auch auf Welttourneen gegangen. Und auf Tour hat sich die Band dann als wirkliche Anarcho-Band etabliert und die schreckten vor keiner Provokation zurück und waren berühmt-berüchtigt und in London war es sogar so, dass ihre Show verboten wurde. Okay, was genau ist da abgegangen auf der Bühne? Also es war so, dass die Wendy erstens einmal sehr viel Haut gezeigt hat und dann auch oft nur quasi auf ihre Nippel so Tape draufklebt hat, damit es nur legal ist, dass sie auf der Bühne steht. Aber sie hat es auch versucht, quasi ohne Tape.
Ja.
Aber da ist ihr quasi dann mitgeteilt worden, dass dann das Konzert sozusagen nicht stattfinden kann. Also hat sie den Kompromiss mit dem Tape eben gemacht. Dann wurden regelmäßig E-Gitarren zersägt auf der Bühne, was natürlich mein Gitarristenherz schmerzt, aber
vielleicht war es Klump.
Ich glaube, dass das nur Klump-Gitarren war. Also in meiner eigenen Vorstellung waren das so nur so richtige Sperrholzbredeln, wie es mein alter Gitarrenlehrer gesagt hätte.
Ja, glaube ich auch.
Genau.
Die ja extra quasi für sowas produziert werden.
Genau. Ja, ansonsten, was hat sie so gemacht? Also sie hat zum Beispiel auch Probleme mal in Amerika, ich glaube es war in Milwaukee, Probleme bekommen, weil sie nur mit Rasierschaum bekleidet auf der Bühne gestanden ist. Also sie hat quasi auf ihren Intimbereich nur Rasierschaum drauf gehabt und das war dann ihr Bühnenoutfit.
Yeah.
Was ich auch schon wieder so geil genial finde. Das ist der Hammer. Das ist super.
Das ist schon eine gute Idee.
Ja.
Wäre es heute ein bisschen besser.
Gell? Genau.
Aber ja. Aber muss wahrscheinlich wirklich aufpassen, dass nicht verrutscht. Wobei es wird ihrer wahrscheinlich, so wie ich sie jetzt einschätze, ja herzlich scheißegal gewesen sein.
Ja. Ja, voll.
Sie wäre ja am liebsten ganz nackt raus.
Genau.
Ja.
Voll. Dann sind regelmäßig Autos in die Luft gesprengt worden. Also es gibt zum Beispiel auch eine Bühnenperformance in einer Fernsehshow, wo sie quasi live eine ein Sprengkörper in das Auto reinsetzt und der und das Auto live explodiert in der Fernsehshow. Also voll krass.
Indoor.
Indoor, ja. Also die haben das scheinbar so hingekriegt, dass das funktioniert.
Okay.
Das ist der Hammer. Aber bevorzugt Polizeiautos und so, also ist alles Mögliche in die Luft gesprengt worden. Und es ist einfach ein sehr, 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 Fernseher waren auch natürlich als Symbol des Konsums immer wieder in die Luft gesprengt worden. Also
ich kann sagen, es ist halt Performance Art dann ja auch irgendwie, oder? Ja.
Ja. Es ging auf jeden Fall wild zu und auch die ganze Bühnenschau war super energiegeladen. Die Outfits waren auch von den anderen Musikern richtig fetzig. Und es ist ganz viel hin und her gelaufen worden. Die Wendy O. Williams ist unfassbar sportlich gewesen. Also die hat auch jeden Tag Sport gemacht. Jeden Tag war die eine Stunde joggen, hat danach nur trainiert und das siehst du ihr auf der Bühne an. Also die springt rum und rennt und das ist wie eigentlich eine Sporteinheit, was sie da macht.
Ja, es ist auch sau cool. Anstrengend, sich auf einer Bühne zu bewegen.
Mm,
ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man da ein bisschen eine Kondition beieinander hat.
Ja.
Darf ich kurz fragen, die anderen Bandmitglieder waren männlich?
Die waren alle männlich, ja.
Okay.
Genau, die waren alle männlich. Genau. Also die Wendy sagt von sich selbst, dass sie ein Adrenalin-Junkie ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie so viel Sport macht, ist, dass sie einfach dieses Adrenalin oder dieses Adrenalin erstens spürt und dass sie aber auch dann quasi so runterfahren kann, dass sie als zivilisierter Mensch in der Welt oder jeden Tag sich in der Welt zurechtfinden kann. Das hat sie selber in einem Interview gesagt. Ich glaube, sie hatte einfach so eine krasse Grundenergie.
Ja.
Und diese Grundenergie lässt sie halt voll raus auf der Bühne. Genau. Ja, mit ihrer Performance hat die Wendy dann im Prinzip die Bühne bereitet für jegliche Art von Shockrock und war auch viel eher dran als jetzt zum Beispiel Madonna mit ihrem Album Sex. Also war da eigentlich total die Pionierin.
Aber jetzt kurz zum Begriff Schockrock.
Mhm.
Schock, weil sie, also sie hat jetzt nicht mit so, was man eigentlich aus dem Schockrock kennt, so Gruselattributen gespielt. Ihr Schock war eher der weiblich sexuell befreiend.
Ja.
Giving a shit. Fickt das, euch alle. Das war ihr Schock.
Ja,
oder?
Also es ist nicht so Alice Cooper-like, dass jetzt dann irgendwie, keine Ahnung, der auf der Bühne oder so geköpft wird. Das war bei ihr nie. Aber sie hat dann, je mehr die Jahre vergangen sind, desto mehr theatralische Elemente hat sie dann auch mit reinbracht. Also sie hat sich dann einmal so als Vampirin, Schrägstrich Fledermaus inszeniert und so. Also ging schon in die Richtung.
Auch.
Ja, genau.
Okay.
Ging schon in die Richtung. Sie selber sagte, ich liebte es, Frauen eine Alternative aufzuzeigen. Man kann tun, was man will. Genau. Also so als Grundaussage, der war einfach scheißegal. Genau, Amen. Der war einfach scheißegal, was andere denken. Sie hat einfach ihr Ding durchzogen. Ja. Also es war so, dass sie 1981 für so eine Performance bei einer TV-Show eingeladen war. Und die Wendy wollte eben, wie gesagt, ein Kostüm tragen, das ihre Brustwarzen zeigte. Und sie hat sich aber geweigert, dieses Kostüm anzuziehen, ein anderes Kostüm anzuziehen. Und der Make-up-Artist dieser Show hat es dann im Endeffekt möglich gemacht, indem er Wendys Brustwarzen schwarz angemalt hat. Also es gab dann immer wieder so Kompromisse, um das Ganze dann doch so weit zu treiben. Das hat noch auf jeden Fall geht,
ja,
diese Provokation. Genau. 1981 ist Wendy dann auch in Milwaukee, in Wisconsin verhaftet worden, weil sie Masturbation simuliert hat auf der Bühne. Und im selben Jahr hat sie dann auch noch Sex simuliert und musste eine Geldstrafe zahlen. Und das war eben der Auftritt, wo sie Rasierschaum getragen hat.
Ah ja, ja, das passt aber gut.
Ja, voll.
Das passt gut.
Oder? Sex und Rasierschaum? Geil.
Hervorragend.
Ah, genau. Es gibt auch noch eine Aussage von ihr. 1981 sagt sie, das Wesentliche unserer Arbeit besteht darin, die Mittelschicht aufzurütteln. Ich denke, wenn man das mit seiner Musik nicht tut, trägt man nur zur Lärmbelästigung bei. Das finde ich ist auch eine super Aussage, weil man sieht, was sie eigentlich gedacht haben. Also es ist halt wirklich eine politische Botschaft, die sie da weiterbringen wollten. Und ja, einfach auch der Fakt, dass man bewusst ist, was sich bewusst darüber ist, was man eigentlich macht und nicht zur Lärmbelästigung beiträgt. So, das finde ich eigentlich eine coole Aussage für.
Ja, voll.
Oder? Na?
Muss der Schreck von irgendwem sein.
Du musst der Schreck von irgendwem sein. Wie es eine sehr schlaue Person.
Ja, genau.
Das vorletzte Mal in unserem Podcast erwähnt hat.
Genau. Aber kurz zu diesem Nacktheitsthema.
Ja.
Da hätte ich jetzt meine Vorannahme, wenn ich dich anschaue, ist bei sowas immer, bin ich mir immer ja nicht sicher, wie du das findest.
Ach so.
Weißt du, jetzt, weil wir hatten ja schon auch immer mal so Gespräche über, na, und du findest es halt dann schade, wenn es irgendwie nur sexy ist und man aber das Instrument, also, oder wenn das Instrument im Hintergrund steht und die weibliche Sexualität im Vordergrund oder so. Wie ist es jetzt bei der Wendy? Weil das findest du ja schon sehr gut.
Die Wendy hat das, also sie hat super ausgeschaut, sie hat einen super durchtrainierten Körper gehabt. Das muss man vorausschicken. Aber sie hat das Ganze auch gemacht, um eine politische Botschaft rüberzubringen. Und zwar die, oder einfach eine persönliche Botschaft rüberzubringen. Und zwar die, dass sie sagt, ich tue, was ich will. Und ich provoziere damit. Ich provoziere damit und ich mache das nicht aus ästhetischen Gründen. Also zumindest hat man bei ihrer Performance und auch dem, was sie sagt, nicht den Eindruck, dass sie das macht, um irgendwem zu gefallen. Und ich glaube, das ist der kleine, aber feine Unterschied.
Also ja, oder sogar der große wahrscheinlich.
Der große, ja, voll. Genau, das ist der Unterschied. Ich kaufe es ihr 100% ab, dass sie das macht, weil sie da Bock drauf hat, weil sie das machen will und weil sie keine Lüsternheit oder so wecken will, sondern weil sie einfach das Statement setzen will, ich kann das auch.
Ja.
Warum können Männer oben ohne auf der Bühne stehen? Warum kann ich das nicht?
So. Ja. Das Ding ist halt einfach, und das ist ja, also, das kann ihr ja scheißegal sein, jetzt ein Frosch im Hals, weil es geht ja um ihre Botschaft und um ihre Message. Das Ding ist natürlich, was schon mit drin ist, immer in solchen Performances, finde ich, ab dem Zeitpunkt, wo dein Körper irgendwie als normschön in irgendeiner Art und Weise gilt und du ihn irgendwie relativ nackt oder so zeigst, dann ist ja über deine Intention hinaus unterm Strich für viele Betrachter nicht gegendert.
Mhm.
Trotzdem das Ergebnis, dass sie einen nackten Frauenkörper sehen.
Ja, ja.
Und das finde ich so schwierig, nicht schwierig im Sinne von Frauen sollten das nicht machen, sondern das finde ich so schade oder schwierig, weil ich das Gefühl habe, bei so Protestsachen, je mehr du jetzt vom Körperschema in ein aktuelles Schönheitsbild reinpasst, desto schwieriger ist es dann eigentlich, deine Message rüberzubringen.
Ja.
Weil du automatisch diesen männlichen Blick dann wieder, den kannst du ja nicht steuern. Ja. Deine Intention ist davon unabhängig.
Mhm.
Und deswegen muss einem das auch wurscht sein.
Mhm.
Aber dieses Spannungsfeld finde ich da immer sehr interessant, schwierig und auch manchmal frustrierend, weil es dann oft unterm Strich für den Betrachter gar nicht so viel Unterschied macht, ob du da jetzt eine politische Botschaft hast oder nicht.
Ja.
Sondern da stehen halt nackerte Weiber auf der Bühne.
Ja. Also so formuliert, wenn die Wendy jetzt nicht das Bedürfnis gehabt hätte, sich nackt zu zeigen, sondern, weiß ich nicht, in einem Ganzkörperanzug da performt hätte, dann wären die Plasmatics wahrscheinlich auch nie so durch die Decke gegangen.
Ja, und aber auch mit dem Thema so, ja, die weibliche Brust ist sexualisiert.
Mhm.
Und ja, das ist irgendwie schade, weil, wie du schon sagtest, ich glaube, das hatten viele Frauen schon mal das Thema, dass sie denken, ja, keine Ahnung, alle Typen können hier im Sommer oben ohne rumlaufen und oder auf der Bühne und es interessiert halt keinen. Wenn ich das machen würde, wäre es ja das Riesending.
Mhm.
Aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob wir da jemals davon wegkommen werden.
Ja, es ist...
Trotz aller Bemühungen und feministischer Bemühungen und... Ja, da bin ich echt, da bin ich pessimistisch, was das betrifft. Da gibt's ja auch, also es gibt ja immer noch Frauen, Künstlerinnen, die das machen. Und ich habe halt das Gefühl, dass die Reaktionen immer noch genauso sind wie vor 30, 40 Jahren.
Mhm.
Also, wer fällt mir da ein? Die Soap Girls. Die sind ja auch immer nackt auf der Bühne, quasi nackt auf der Bühne, und das hat irgendwie immer noch so diesen selben ich denke, und die da siehst du auch, wer im Publikum steht, da stehen schon auch Frauen, die das als befreiend und toll empfinden, aber du hast halt auch, egal wie deine Message ist, immer die sabbernden Typen vorne drin. Aber es muss dir halt dann wurscht sein, gell? Wenn's Kunst, also wenn du das machst und wenn es dir um die Kunst geht und um die Botschaft, muss dir das wurscht sein, aber
ja.
Ich für mich persönlich, ich könnte es wahrscheinlich nicht ausblenden.
Ich könnte es auch nicht ausblenden. Ich glaube, du musst der Mensch dafür sein, wenn du das Bedürfnis hast, dich so zu zeigen, wenn du das Bedürfnis hast, auch diese Provokation einzugehen und auch diesen Gaze nicht abwenden zu können. Wenn dir das egal ist, und du sagst, ich habe hier was zu vermitteln, ich will hier was rüberbringen, dann go for it. Also
ja, auf jeden Fall.
Es ist halt, so wie du sagst, man kann das nicht ändern, aber unsere Gesellschaft ist eben auch pluralistisch, Gott sei Dank. Und ich glaube sogar zu behaupten, ich sag's jetzt einfach mal, wenn's diese gaffenden Typen nicht gäbe, dann wäre das Spannungsfeld auch weg, weißt du? Dann wäre
die Message nicht nötig.
Genau, die Message nicht nötig.
Ja.
Und natürlich gingen diese Leute auch auf die Konzerte, um was anzuschauen und einmal so richtig irgendwie was zum Singen, ne?
Und nicht einmal das will ich so negativ darstellen. Also, weil ich schaue auch bei einem nackten Körper auf der Bühne.
Mm.
Das, je nachdem, wie das geframed ist oder wie das gemacht ist, irritiert mich das auch noch. Oder
ja,
also klar, da müsste ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ein nackter Körper und ein angezogener Körper in Jeans und T-Shirt ist für mich genau gleich.
Mm.
Es ist ja auch nicht so. Klar ist das eine, was man weniger häufig sieht und deswegen auch auffällt, aber da beiß ich mir meine Hirnsynapsen manchmal noch aus bei dem Thema.
Ich glaube, als männliches Äquivalent von Wendy O. Williams kann man Gigi Allen bezeichnen. Gigi Allen war ja in seiner Performance vielleicht noch krasser, weil der hat ja geschissen auf der Bühne und so und ich glaube, es war auch Blut im Spiel und so.
Da war alles im Spiel, was aus seinem Körper rausgeht.
Genau. Und der hat ja auch, der war ja auch nackt und so, und der hat ja auch Publikum gezogen. Und da waren ja auch viel Leid da, um sich das einfach mal zu umgehen. Ne? Und ich wage auch zu behaupten, dass viele nicht nur wegen der politischen Message da hingegangen sind, sondern einfach, um mal sich das auch zu schauen. Natürlich ohne einen sexualisierten Gaze, sage ich jetzt mal.
Das ist halt das. Den kriegst du halt nicht raus.
Mhm.
Den Male Gaze.
Wobei, weiß ich nicht, also wir wissen ja nicht, ob da Frauen hingegangen sind, die gesagt haben, boah, mir tönt das voll oh, den Gigi Allen zum Senken.
Das stimmt.
Ne? Also das
und
ist
wie
ja
gesagt, unterm Strich, meine Stimme ist heute
der Morgen
ist ja auch immer noch Rock'n'Roll.
Mhm.
Und ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn man Leute, die sich auf einer Bühne präsentieren, ich meine, das ist ja irgendwie, ist Rock'n'Roll ja großes Theater auch, ne?
Mhm.
Ist ja Bühnenperformance. Die schaut bei der Band so aus, bei einer anderen Band ganz anders. Die eine machen einen auf Nirvana, Holzfällerhemden, Grunge, ungeschminkt, ungeduscht, zerwuschelt und wollen halt so sich präsentieren. Andere wollen sich irgendwie körperbetont und sexy präsentieren. Hat irgendwie, solange es im menschenfreundlichen Rahmen ist, alles seine Berechtigung und auch ja, eine gewisse Erotik oder Sexiness darf da auch sein und die darf auch in der Wahrnehmung vom Publikum sein. Aber es gibt halt so Grenzen und die sind wahrscheinlich auch bei allen Menschen verschieden.
Ja.
Ab wann es unangenehm wird.
Mhm.
Aber da gibt's ja mehrere weibliche Künstlerinnen, die das eben machen.
Ja.
Irgendwie Schock auch durch solche Performances, wie jetzt eben auch die Wendy. Und da ist mir nur immer aufgefallen, dass es oft unterm Strich leider dann wurscht ist, wie deine Performance, wie die Intuition, wie deine Herangehensweise war oder was du mit rüberbringen willst. Unterm Strich kommt's dann, wenn die falschen Leute im Publikum sind, dann hast du denselben Blick wie in der Live-Sex-Show.
Ja, 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 voll.
So.
Voll.
Aber ja. Damit muss man wahrscheinlich einfach leben. That's the game.
Ich glaube, es ist wirklich so dieses Spannungsfeld, weißt? Weil wenn's nichts gibt, wogegen man ankämpfen kann, wogegen man dagegen sein kann, warum macht man es dann? Weißt? Weil dann haben wir ja dann aus dem Pluralismus raus im, jetzt übertrieben formuliert, im Faschismus. Und ich glaube, Pluralismus ist auch ein Wort, das die Wendy sehr oft benutzt hat. Ich glaube, das war ja sehr wichtig. Einfach zu tun, was man tun will. Und ich glaube, für sie war auch in Ordnung, dass Typen zu den Shows kommen und sie begaffen, wenn sie das tun wollen.
Ja, okay. Ja. So, wie gesagt, das kann man ja auch niemandem, kann und will man ja auch niemandem verbieten.
Ja. Aber da, also super, super wichtiger Punkt, Jake. Mir ist das auch immer wieder so im Kopf herumgeschwirrt. Und die Wendy war sich aber wirklich sehr bewusst, was sie macht. Zumindest habe ich den Eindruck, dass sie die Nacktheit, die sie zeigt, mit einer sehr großen Bewusstheit auch macht. Genau. Von dem her, ja, guter Punkt. Okay, jetzt schauen wir mal. Die Plasmatics sind dann im Laufe der Zeit, vor allem so in Richtung 80er, immer mehr in Richtung von der Punkband in Richtung einer Heavy-Metal-Band gegangen. Also sie haben am Schluss eigentlich wirklich Heavy-Metal gemacht. Wendy hat dann auch in der Zeit mit Lemmy Kilmister den Song No Class aufgenommen. Und dazu kann man auch kurz was sagen über ihre Kollaboration mit Lemmy. Sie sagt, Lemmy glaubte an mich. Eines Tages rief er mich an aus England und fragte mich, ob ich gemeinsam mit ihm die Single Stand By Your Man aufnehmen sollte. Also sie haben dann auch miteinander einfach noch Musik gemacht. Und sie sagt auch, seine Ermutigung, mich durchzusetzen und ich selbst zu sein, hat mich sehr geprägt. Also für sie war es, glaube ich, auch noch ein weiterer Schritt, aus den Plasmatics rauszutreten, mit Lemmy zu kooperieren. Und das, glaube ich, war dann auch nochmal so der Anstoß dafür, dass sie ihre Solo-Karriere beginnt. Genau. Das letzte Album der Plasmatics mit dem Namen Coup d'État ist dann auch wirklich so das Metal-lastigste Album. Und dann ging es in Richtung ihrer Solo-Karriere. Und die war so zwischen 1984 und 86. Da hat sie dann 1984 ihre Solo-Scheibe Wow rausgebracht, eben die, die von Gene Simmons produziert worden ist, von den KISS-Mitgliedern eingespielt worden ist und eben auch von Gene Simmons, der hat da Bass gespielt. Der wird auf dem Album aber als Reginald van Helsing in den Credits genannt. Genau.
Okay. Why not?
Yeah. Why not? Und dazu habe ich jetzt noch ein paar coole Internet-Aussagen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, Interview-Aussagen. genau, warte kurz. Ja, also sie sagt selbst zu dem ganzen Aspekt Heavy Metal, sie sagt, Heavy Metal wurde schon immer von Männern dominiert. Es gibt viele Frauen in guten Heavy-Metal-Bands, aber sie singen weiterhin wie Popsängerinnen, weil die Branche sie dazu ermutigt. Ich möchte einfach als die härteste Frau im Heavy-Metal bekannt sein, einfach singen, singen, singen und meine Gefühle rauslassen. Also sie macht hier einfach auch nochmal so diesen Standpunkt, sie will anders sein, sie will auch nicht gefallen, sie will einfach bloß schreien. Und wirklich so, im Englischen sagt sie, scream her guts out.
Mhm.
Einfach sich auskotzen. Sie sagt dann außerdem, ich mag Heavy Metal, weil er mir den Raum gibt, alle meine Emotionen, all meine Gefühle, alles, was ich habe, in das zu stecken, was ich tue. Er gibt mir den Raum, mit meiner Stimme Risiken einzugehen, einfach alles herauszulassen und einfach aufzuheulen. Im Englischen heißt es to wail, das trifft es viel besser. Einfach so, richtig rauszugehen. Und sie sagt selber über die Leute im Metal, dass sie sich selbst treu sind. Also sie sagt, die Leute im Metal sind sich selbst treu, so wie ich. Ich kann nur das tun, was ich fühle. Genau. Und im Rahmen von ihrem Soloalbum gab es dann ein Video zu der Single It's My Life, was wirklich sehr, sehr, sehr sehenswert ist. Gibt's auf YouTube in voller Länge. Das Video zeigt sie am Anfang, wie sie über eine Prärie rast, in einem Auto sitzend und in die Kamera singt währenddessen. Also sie hat wirklich voll den Speed drauf. Dann ist es, also sie fährt, dann gibt's so Einblendungen, wo sie dann irgendwie schlägert mit Leuten oder wo es voll abgeht, wo Dinge abgerissen werden. Dann ist sie in einem Wrestling-Match, weil die Wendy O'Williams
natürlich
auch Wrestling liebt.
Natürlich ist sie in einem Wrestling-Match. Wo wäre sie sonst?
Voll. Eklar. Und kommt dann auch in dem Video in Kontakt mit der Polizei. Genau. Und ja, auf jeden Fall, sie rast über diese Prärie und dann kommt da so eine Klippe und sie rast auf diese Klippe zu, immer mehr und mehr und mehr. Und dann kommt der Hubschrauber und dann, sie hat scheinbar die Kontrolle über das Auto verloren und dann kommt der Hubschrauber und der Hubschrauber lässt eine Seilleiter runter und sie springt aus dem Auto raus und klettert dieses Seil hoch.
Mhm.
Und es ist ein One-Shot-Check. Also es gab keine Stuntfrau.
Ach was.
Alles selber gemacht. Also die
echt
ist
jetzt?
Aus dem rasenden Auto ausgestiegen.
Das war echt.
Das ist eine echte, authentische Performance.
Das ist ja wild.
Ja, die ist aus dem Auto raus und hat sich diese Seilleiter hochgearbeitet auf den Helikopter drauf. Also das ist halt einfach nur noch krass. Deswegen hat sie auch den Spitznamen Evil Knievelett.
Aha, jetzt macht das auch Sinn, ja, weil den habe ich bisher noch nicht zuordnen können.
Also die war halt auch Stuntfrau. Dadurch, dass die so durchtrainiert war, hat die das drauf gehabt.
Krass.
Und es war echt ein One-Shot.
Könnt ihr euch gleich mal alle anschauen bei YouTube, wenn ihr diesen Podcast fertig. Oder ihr macht kurz auf Pause und geht's dann, kommt's wieder zurück.
Also das Video zu It's My Life, unfassbar gut. Und dazu hat sie dann auch noch ein paar Dinge erzählt. Sie sagt, das Video zeigt mich einfach so, wie ich bin. Übertrieben, stark, aggressiv. Es ist meine Rache an diesen weich gezeichneten Fantasien, die die Leute verbreiten. Ich glaube, die Produzenten spielen einfach auf Kosten der Künstler mit sich selbst und benutzen Frauen nur als Objekte. Also sie meint damit, dass sich quasi die Produzenten einfach auch gerne mal Ohren abwedeln auf hübsche Frauen. Ja?
Ach, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Kannst du nicht?
Na,
kannst du
das glaube ich
oder?
Nicht. Also da möchte ich jetzt mal in die Bresche springen für Männer und sagen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Und also ich kaufe hier diese Aussage halt 100% ab, weil sie einfach richtig stark in dem Video rüberkommt, richtig aggressiv und richtig einfach so wie sie selbst.
Ja, authentisch.
Authentisch, genau.
Ja.
Dann sagt sie eben auch noch eben zu diesem Fakt, dass sie über das, was sie macht in dem Video, ich dachte, es wäre etwas Unvergessliches, etwas, das ich mit Menschen teilen kann und das sie in ihren Köpfen mitnehmen können und Träume auslöst. Einfach das Adrenalin in Wallung bringen, sich einfach gut fühlen, einfach eine gute Zeit haben, sich gehen lassen, denn darum geht es doch. Ich posiere nicht.
Ja.
Also.
Die sagt viele gescheite Sachen.
Ja, Wahnsinn.
Das muss man ihr wirklich lassen.
Absolut, absolut. Ein Zitat habe ich noch.
Zu
dem Stunt, den sie dann gemacht hat, quasi aus dem Auto raus in den Helikopter. Ich liebe es einfach, verrückt zu sein. Ich liebe es einfach, wild zu sein. Ich liebe es einfach, dieses Risiko einzugehen. Also sie hat auch immer quasi so mit dem Bewusstsein, der Tod steht mir vor Augen. Mit diesem Bewusstsein hat sie gespielt.
Okay.
Und es ist leider auch schon mal so ein bisschen eine Anspielung darauf, was später da passiert. Denn
oh
sie
no.
hat sie tatsächlich suizidiert.
Oh no!
Ja, die Gute hat sie leider selber umgebracht. Dazu sage ich später nur ein bisschen was. Genau. Aber in diesem Video ist es auf jeden Fall so, dass sie diesen Stunt hingelegt hat, der, wie gesagt, ein One-Shot war und den nicht mal Stunt-Leute in Hollywood gemacht hätten.
Krass.
Ja.
Das ist echt krass. Muss ich mir auch gleich anschauen.
Ja, voll. Also richtig, richtig cooles, fetziges Video. Eine coole Anekdote habe ich noch, bevor es so ein bisschen um Persönliches geht bei Wendy Overlims, wobei das eigentlich auch schon eine sehr persönliche Anekdote ist. Und zwar gibt's ein Erlebnis, das ist sehr bildlich und sehr cool erzählt und was nochmal ihre persönliche und physische Stärke untermalt. Sie ist einmal mit einem Geschäftsmann in Kontakt geraten, wie man es so schön sagt.
Also jetzt bin ich dann verwirrt, was in Kontakt geraten alles bedeuten kann.
Na, es ist, ich glaube, schon so wie wir das am Anfang schon besprochen haben.
Okay.
Also, sie war joggen, so wie immer, ihre tägliche Joggingrunde. Und dann kommt eben so ein typischer grauer Mann mit Aktenkoffer und dann ist Folgendes passiert. Sie sagt, dieser Geschäftsmann hat Ärger gesucht. Er kam auf mich zu, packte mich, aber ich packte seine Hand, stellte meinen Fuß auf seine Brust und warf ihn über meinen Kopf hinweg.
Wow, so.
Ich ließ ihn liegen und gab ihm genau das, was er wollte. Das hat mir ein wirklich gutes Gefühl gegeben.
Ui, 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 ui.
Also, genau. Don't fuck with Wendy. Und also das, was sie da sagt, ich gab ihm genau das, was er wollte. Das ist genau das, ne? Also manche legen es halt einfach auch drauf an, ne? Und die kriegen es halt dann auch so. Das war so ihre Lebenseinstellung. Wenn mir jemand blöd kommt, dann kriegt er einfach sein. Dann kassiert er halt was, ne?
Das ja, voll. So. Also ich meine, völlig zu Recht auch.
Hm.
Das würde ich auch gern können.
Voll, so einfach so ein Roundhouse-Kick.
Ja.
Oh, voll geil. Das war
aber ich bin da wirklich. Da müsste ich noch ein bisschen Muskelaufbautraining machen. Ich kann nicht mehr Biertragel heben. Ja, doch, das geht schon. Aber
das
wünsche ich mir manchmal, dass ich besser in so Nahkampfsachen wäre.
Ja, ich habe es mir gedacht, ey, ich habe ja im Moment echt keine Zeit für Sport. Aber ich habe mir dann gedacht, ey. Diese Wendy, die ist so inspirierend. Ich hätte so Bock, einfach einfach ins Fitnessstudio zu gehen.
So richtig Viech zu werden.
Naja, so Viech will ich jetzt nicht werden. aber so drahtig und agil wie die Wendy und da meine Roundhouse, also wenn es mal drauf ankommt, meine Roundhouse-Kicks verteilen, schon geil.
Ja, das meine ich ja. Also ich glaube, dass aus uns zwei werden keine Viecher mehr. Und also so viel Steroide, glaube ich, kann man gar nicht fressen, dass aus uns zwei jetzt irgendwie großartig Viecher werden. Aber einfach so ein bisschen mehr, also ich glaube, das gäbe mir schon auch ein besseres Gefühl und mehr Sicherheit zu wissen,
dass
ich
auch
so ein paar Sachen einfach kann.
Ja.
Dass mein Körper ein paar Sachen kann. Und ich glaube, darum wird es mir gehen, dass sich das auch für einen selber gut anfühlt.
Ja.
Weil man weiß, also weil ich weiß, wenn jetzt mir jemand was Schlechtes wollen würde, dann hätte ich Pech gehabt.
Ja,
in
ich wohl auch.
In den meisten Fällen.
Also, und das ist eben, die Wendy sagt, sie ist von dem Moment an einfach total selbstsicher durch die Welt gegangen.
Ja,
die hat
gewusst,
mir kann keiner was.
Ja.
Mir kann keiner was da.
Ich meine, nicht nur, dass du körperlich das im Kreuz hast, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch, dass du in der Situation so schaltest und dass dann auch, was dir körperlich möglich ist, ja auch einfach machst. Da ist ja auch bestimmt eine mentale Grenze, die man überwinden muss.
Absolut.
Und das ist schon, das stelle ich mir schon ziemlich empowernd vor.
Absolut.
Wenn du so eine beängstigende Situation so aufgelöst hast.
Mhm. Mhm.
Und was ich noch dazu sagen will, blöder Hundesohn.
Hey, oder?
Boah.
Mhm.
Oh.
Ja, da hat er sich mit der falschen
angelegt. Ja, da hat er sich mit der falschen angelegt. Das freut mich sehr.
Ja, voll. Genau, sie hat noch eine Aussage hier, was auch das Ganze, was wir jetzt gerade besprochen haben, auch nochmal bestätigt. Sie sagt, ich bin für starke Frauen, die sich von niemandem vorschreiben lassen, was sie zu tun haben, die sich nicht ausnutzen lassen, die sich selbst treu bleiben und einfach das tun, was sie wollen, was sie fühlen. Es ist nichts Falsches daran, wenn Frauen stark sind. Es fühlt sich wirklich gut an, stark und aggressiv zu sein und sich keine Gedanken darüber zu machen, wie andere einen haben wollen.
Ja.
Mhm.
Amen.
Amen.
Nochmal. Jetzt werden wir da in der Kirchenpodcast. Christlicher Podcast. Amen. Amen, Schwester. Aber sie sagt sehr viele Dinge, hinter die man einfach Amen setzen kann, weil es halt einfach, dem gibt's nichts hinzuzufügen.
Ja. Wie gesagt, also ich hab mich in die Recherche gestürzt und war so dermaßen im Rabbit Hole, weil ich mir dachte, eine geile Aussage nach der nächsten.
Ja.
Und ich denke mir so, oh Gott, wie kann das sein, dass ich dich nie in meinem Bewusstsein gehabt habe?
Ja.
Liebe Wendy.
Ja.
Also, aber dafür sind wir ja jetzt da.
Ich wollte gerade sagen, und das ist doch das Schöne an diesem Podcast, dass sich nicht nur unsere Schneerosen da draußen freuen, sondern dass wir uns selber auch freuen. Und dass wir uns selber auch immer noch Themen dann raussuchen, die uns so hypen, ohne dass man es vorher wusste. Also dieser Überraschungsmoment, dass man sich denkt, wie geil ist denn das eigentlich?
Ja.
Und wie kann es sein, dass das niemand weiß?
Mhm.
Ist doch mega.
Ja, voll. Voll. Ja, 1986 wurde die Wendy dann für den Grammy nominiert, tatsächlich. Was ich, glaube ich, persönlich gar nicht so wichtig war.
Ja,
genau. Für die Rubrik Best Female Rock Vocalist. Genau. Den Grammy hat sie dann auch nicht bekommen, sie war nur nominiert, aber ich glaube, war es herzlich egal. Genau. Ja, vielleicht noch ein paar persönliche Details zu ihr und auch zu ihrem jähen Ende. Also die Wendy hat sich in jungen Jahren eher immer so als Außenseiterin gefühlt. Und also es gibt wenig über ihre Eltern zu sagen oder man liest wenig über ihre Eltern. Sie selbst hat ihre Eltern aber als Cocktail-Zombies bezeichnet.
Oh.
Was vielleicht auch erklärt, warum sie selber komplett dem Alkohol entsagt hat. Also sie hat wirklich geschaut, dass sie ein super, super gesundes
Lifestyle
Leben führt.
Ja, kein Alkohol, kein Zucker, keine Drogen, schätze ich mal.
Ja,
gesundes Essen, viel Sport.
Ja.
Krass.
Also sie hat in jungen Jahren wohl ein bisschen rumexperimentiert mit allen möglichen Drogen, hat auch auf ihrer Europareise Psychedelika genommen und so. Mei, was man halt ausprobiert, wenn man, ja, wenn man jung ist. Genau, aber sie hat dann für sich selber festgestellt, das ist nicht das, was sie braucht. Sie braucht einfach bloß Adrenalin. Das ist ihre Droge. So.
Und auch wahrscheinlich Kontrolle.
Ein wahrscheinlich, bisschen. Genau. Ja.
Also auch absolut. Dieser Sport und der Körper und alles, genau. Klingt schon, auch wenn sie sehr outgoing ist und das alles rausschreit und da auch loslassen kann, aber es ist auch kontrolliertes Loslassen, wenn sie möchte, nur zu dem Zeitpunkt und in dem Raum, wo sie loslassen möchte, da lässt sie alles los und dann ist aber auch wieder alles im Griff. Also ich glaube, dass bei ihr schon, jetzt mal fremd rein psychologisieren vom Küchentisch, fühlt sich so an, als wäre ihr die Kontrolle schon auch sehr wichtig gewesen.
In gewisser Weise voll. Also so diese eigene Disziplin, das ist ja auch das, was sie wahrscheinlich auch stolz gemacht hat über sich, auf sich selbst. Dass sie das so durchzieht und dass sie diese Durchtrainiertheit war ja auch Teil ihrer Bühnenpersona.
Ja.
Also sie hat es ja gebraucht, um ein authentisches Live-Erlebnis zu schaffen.
Ja, und genau, Kontrolle in dem Raum gar nicht als was Negatives. Mhm. Aber ich glaube, dass das ja auch mit dieser Stärke zusammenhängt, dass du dich unter Kontrolle hast. Weil das ja, also so spontane, ungewollte Entgleisungen sind ja relativ eher, glaube ich, zeugen ja eher von Schwäche in dem Moment. Also was jetzt auch nichts Negatives ist, das kann man ja auch mal zelebrieren und sich da einfach so hingeben. Aber so kommt sie mir jetzt eben nicht vor. Sie kommt mir, dass alles nach ihrem, so wie sie es will, so soll es für sie laufen. Und das ist, glaube ich...
In der Hinsicht ist es sehr ambivalent, würde ich fast sagen. Liebe Schneerosen. Dies ist eine Triggerwarnung. In dieser Folge sprechen wir unter anderem über das Thema Suizid. Wenn dich solche Inhalte belasten könnten, höre den Rest dieser Episode bitte nur, wenn du dich stabil genug fühlst. In den Shownotes findest du Hinweise auf Hilfsangebote. Du bist nicht allein. Da ist zum einen, auf der einen Seite ist da diese Selbstkontrolle, auf der anderen Seite ist eben auch so diese Lust auf sich selbst spüren. Und jetzt kommen wir halt einfach auch so in dieses Thema in Richtung ihres Suizids, weil sie hat dann am Ende ihrer Solokarriere, so zu Beginn der 90er, hat sie schon mehrmals versucht, sich selbst umzubringen. Sie hat einmal versucht, sich ein Messer in die Brust zu rammen. Das hat sie auch gemacht. Nur ist das Messer in ihrem Brustkorb stecken geblieben. Und dann hat sie sozusagen ihren Partner darum gebeten, sie ins Krankenhaus zu bringen. Und das zweite Mal hat sie dann eine Überdosis Ephedrin genommen. Also es ist so ein Medikament, was scheinbar auch als Rauschmittel missbraucht wird. Und da hat es dann auch nicht geklappt, aber das dritte Mal hat sie sich halt dann doch, sie hat sich halt selbst erschossen und wollte dem Ganzen halt einfach irgendwie, ich weiß nicht, also es gibt einen Abschiedsbrief, da werde ich dann auch noch ein bisschen ins Detail gehen, weil es für mich halt einfach einerseits so unverständlich ist, weil es so voller Leben war, und auf der anderen Seite aber auch so das ist ihr letzter Akt von Kontrolle. Ich glaube, sie wollte sich über den Tod hinwegsetzen, indem sie einfach selbst entscheidet, wann sie stirbt.
Ja, ist halt die Frage, warum zu dem Zeitpunkt, ich meine, da war sie ja, wie alt war sie denn da?
Das war 98.
Okay, wann ist sie geboren? 49.
Genau, also sie war so in ihren 40ern.
Ja.
Und es war so, dass es scheinbar so war, dass sie halt, Rod Swenson hat so formuliert, sie hat sich scheinbar so gefühlt, als ob ihr Zenit überschritten ist. Als ob sie nichts mehr beitragen kann zu der Welt. und sich mehr und mehr quasi nutzlos gefühlt hat in gewisser Weise. Also sie hat auch depressive Schübe gehabt und so und ja, vielleicht fange ich der Reihe auch an. Und das wird kurz, ein bisschen verständlicher.
Weil mir das da gerade einfällt, also ich da letztens auch einen anderen, ich höre mal so einen Bibel-Podcast, das klingt jetzt weird, aber der ist super tatsächlich. Und zu diesem Nutzlosigkeitsgefühl, da ging es irgendwie letztens in irgendeinem Kontext bei der Schöpfung drum und da hat die Sabine Rückert von der Zeit, die macht es.
Ah, ja, mit
die
ihrer
Verbrechen,
Schwester.
Genau, und der Pfarrerstöchtern heißt er, den höre ich sehr gern zum Einschlafen. Super. Und da ging es um die Schöpfungsgeschichte und um die Frage, warum Gott am siebten Tag ruht. Also warum er da nichts macht, weil es ja Gott, warum. Und da kam dann auch der Satz, dass halt dieser Ruhetag auch so ein Symbol dafür ist, dass halt Menschen auch mehr sind als einfach nur die Summe ihrer Leistungen.
Ja, absolut.
Und dass ein Mensch halt auch einfach Mensch sein darf, ohne ständig was zu leisten, zu erbringen, was zu erreichen. Und das ist mir jetzt an dieser Stelle nur eingefallen, weil ich glaube, dass es ja viele Leute gibt, die immer mal wieder damit hadern, was der Sinn des Lebens ist und warum sie eigentlich da sind. Ich meine, in verschiedenen Umfängen, das gibt es ja die klassische Midlife-Crisis oder sowas. Und ich glaube, da ist immer ganz wichtig, sich auch vor Augen zu halten, dass man nicht nur das ist, was man auf dem Papier schafft und verdient und nachweisen kann, sondern dass man auch einfach sein darf, mal ohne ständig irgendwas vor- oder nachweisen zu müssen. Weil ich glaube, in unserer Welt geht es ja irgendwie nur noch darum, dass man nachweisen kann, was man alles schafft den ganzen Tag. Und ich glaube, da gibt es viele Menschen, die das, denen es sehr schwer fällt, wenn man das alles mal zur Seite schiebt, mit sich selber irgendwie auszukommen. Deswegen nochmal ein Appell an alle. Ihr seid gut, wie ihr seid und ihr müsst nicht ständig irgendwas leisten.
Genau. Absolut. Absolut. Das mal jetzt erst einmal vorneweg. Genau. Ich habe auch so im Vorhinein ein bisschen überlegt, ob ich zu sehr ins Detail gehen soll mit ihrem Suizid, aber das ist halt eben auch Teil ihres Lebens.
Ja, da müssen wir vielleicht dann eben auch eine Triggerwarnung vorneweg schicken.
Ja.
Dass es da jetzt ein bisschen expliziter drum geht.
Und
Für wen das Thema nix ist, der hört sich das am besten einfach nicht an.
Ja.
Würde ich sagen.
Genau.
Selbstschutz.
Genau. Also, ich fange mal an. In den 1990er Jahren, 1991, hat sich die Wendy zusammen mit ihrem Partner, dem Rod, im Prinzip aus dem Musikbusiness zurückgezogen. Die haben dann in Connecticut so ein Haus mit einer geodätischen Kuppel gebaut. Also das ist quasi so ein, du musst dir vorstellen, wie so eine Art Globus, wo du dann quasi dein eigenes, wie sagt man da, eigene Flora und Fauna hat und sein eigenes, Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
Wie so ein Gewächshaus oder
genau
was?
So eine Art also Gewächshaus.
So ein kuppelartiges quasi.
Genau.
Und das haben klingt sie sich, ja ziemlich fancy.
Ja, voll, das haben sie sich zusammenbaut. Genau. Und der Rückzug fand vor allem deshalb statt, weil sie eigener Aussage nach es ziemlich satt hatte, mit Menschen zu tun zu haben. Also sie war...
Kann ich verstehen.
Ja, sie war der Menschen einfach überdrüssig. Ich glaube, sie hat einfach sehr intensiv gelebt. Sie hat sich mit sehr vielen Menschen abarbeiten müssen und irgendwann war da einfach die Kraft immer da. Wahrscheinlich.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man den Punkt irgendwann erreicht im Leben, wo man sagt, jetzt ein Eremitage, wo ich keinen mehr singen muss.
Habt ihr ein bisschen an die Uschi Obermeier erinnert?
In Portugal mit ihren Hunden alleine. Ja, voll.
Genau.
Also das kann ich schon verstehen, ja.
Voll. Ja, sie hat dann begonnen, bei einem Lebensmittelhändler zu arbeiten, also auch wieder so makrobiotisch oder gesunde Ernährung, so in die Richtung. Und sie war eben auch als lizenzierte Wildtierpflegerin tätig.
Krass.
Denn sie hat seit ihrer Kindheit eigentlich schon immer einen besonderen Draht zu wilden Tieren gehabt. Und sie hat so um ihr Lebensende herum hat es sich eben um eine Eichhörnchenfamilie gekümmert.
Ach, deswegen.
Ja.
Oh
genau.
Gott, wenn es um Tiere geht, wäre ich sentimental.
Ja. Ich habe
Menschen verkraft ich, aber bei Tieren wird es bei mir schnell.
Ja. Ich habe auch an uns gedacht, weil wir beide so einen Draht zu Tieren haben.
Ja,
und
voll.
Wir beide schon gesagt haben, also ich hätte Bock auf so einen Gnadenhof mal, wenn ich alt bin. Dass ich da mal arbeite oder so einfach.
Ja.
Und du bist ja immer mit deinen Kätzchen nur
Ich bin ja im
in
Gnadenhof
Kontakt.
quasi. Das ist der
Ja.
Gnadenhof tatsächlich
Ja.
für Katzen, ja. Ja, ach, Eichhörnchenfamilie, ach Gott.
Ja.
Wildtiere ist halt auch nochmal. Okay, Entschuldigung.
Genau, und also sie beging dann am 6. April 1998 Suizid, indem sie sich mit einer Pistole in den Kopf schoss. Und Rod fand sie dann in einem Waldstück unweit von diesem Eichhörnchen zu Hause. Also sie hat wohl die Eichhörnchen noch gefüttert und dann ja sich von dieser Welt verabschiedet.
Das war aber traurig.
Ja, voll. Voll. Ja, ihr Partner Rod sagt, sie hatte das Gefühl, ihren Höhepunkt überschritten zu haben und fand es schwierig, ein normales Leben zu führen.
Das ist doch, aber das finde ich so tragisch.
Es ist so tragisch, finde ich auch.
Dann, also, oh, ich will jetzt kein Fass aufmachen, gell? Aber zum Beispiel ich.
Mach auf.
Jetzt bin ich 34 und ich habe jetzt schon so ein Thema mit dem Älterwerden. Und deswegen kann ich dieses Gefühl so nachvollziehen, dass man sich denkt, ich habe meinen Zenit überschritten. Also, und ich habe aber auch das Gefühl, dass das auch gesellschaftlich vor allem bei Frauen viel mehr Thema ist als bei Männern,
ja.
Weil ja Frauen gesellschaftlich, auch das hatten wir schon ganz
genau.
Oft,
ja.
Viel weniger ab einer gewissen Lebensphase stattfinden dürfen, weil sie halt dann immer so faltenlos schön und male-gazig daherkommen wie vorher, während Männer ja im öffentlichen Narrativ immer attraktiver und reifer und mei, graue Haare, jetzt schaut er erst richtig gut aus wie ein reifer Wein. Und ja, ist das. So redet man
ja,
über
voll.
Alternde Männer in der Öffentlichkeit. Und über älter werdende Frauen sind die Kommentare ganz anders.
Die werden dann zur Sau gemacht, weil sie nimmer schminken. Und
entweder sie werden
zur Sau gemacht,
weil sie nimmer schminken, sie werden zur Sau gemacht, weil sie sich Botox spritzen, sie werden zur Sau gemacht, weil sie sich zu viel herrichten, weil sie sich gehen lassen. Also eigentlich kannst du Ü40, kannst vorher schon wenig richtig machen, aber Ü40 kannst gefühlt eigentlich als Schauspielerin oder Musikerin schon gar nichts mehr richtig machen.
Ja.
Und deswegen finde ich dieses Thema, den Zenit überschritten, so tragisch. Und auch wenn es bei ihr vielleicht eher damit zu tun hatte, dass sie vielleicht ja auch von ihren Aussagen und von ihrer Performance oder von ihrer politischen Gewichtung her den Zenit überschritten hat, aber das finde ich so tragisch. Und auch wenn man nicht weiß, welche Faktoren damit reingespielt haben und wie die psychische Erkrankung gewichtet ist und so, das weiß man ja einfach nie, wie es in einem Menschen ausschaut, der so einen Schritt geht. Aber alleine, wenn du das Gefühl hast, ich habe meinen Zenit überschritten, ich bin irgendwie nutzlos.
Ich finde das auch so, ich finde das so schade.
Oh.
Ich finde es so schade, weil sie war, also sie hat sich ja da zurückgezogen, hat die Menschen satt gehabt und so, aber ich glaube, ihr war nicht bewusst, was sie in der Zukunft für eine prägende Rolle hat. Also ich glaube, das war ihr nicht bewusst. Und wenn sie das Vertrauen gehabt hätte, einfach abzuwarten oder einfach.
Aber selbst wenn ich diese prägende Rolle nicht innehabe, bin ich doch trotzdem was wert.
Ja,
und mein Leben
das sowieso.
Ist was wert.
Genau,
ich mein,
absolut.
Alleine, dass ich die Eichhörnchenfamilie fütter,
ja.
Ist auch so viel wert. Aber
genau.
Klar, in der eigenen Wahrnehmung ist es natürlich. Ich verstehe das schon, wo das herkommt. Also ich kann diese Gedankengänge grundsätzlich sehr gut nachvollziehen, aber ich find's so tragisch, dass sowas so weit führen kann, dass eine Frau mit noch nicht mal ganz 50 Jahren das Gefühl hat, ja, also ich wüsste jetzt nicht, warum ich noch hier bleiben soll.
Ja, What ich finde es ganz schlimm. Und jetzt, wo ihr gerade drüber redet, bin ich kurz vom Losbläschen, weil es einfach für mich auch so unverständlich ist. Für niemanden ist es verständlich. Und man kann auch, ja, am Ende weiß man es nicht. Es gibt eben bloß diesen Abschiedsbrief, der auch schon wieder so dermaßen, der mir eigentlich schon voll fertig macht, schon wieder. Also sie sagt in ihrem Abschiedsbrief an Rod: Ich glaube nicht, dass Menschen sich das Leben nehmen sollten, ohne zuvor über einen längeren Zeitraum hinweg tief und gründlich darüber nachgedacht zu haben. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass das Recht dazu eines der grundlegendsten Rechte ist, das jeder in einer freien Gesellschaft haben sollte. Für mich macht vieles in dieser Welt keinen Sinn, aber meine Gefühle gegenüber dem, was ich tue, klingen laut und deutlich in meinem inneren Ohr und ziehen mich an einen Ort, an dem es kein Selbst gibt, nur Ruhe. Harter Tobak, oder?
Ja, und harter Tobak und natürlich ja aber auch so reflektiert und also diese zu sagen, in einer freien Gesellschaft hat man das Recht,
ja,
zu entscheiden, wann, aber das stimmt natürlich irgendwie, aber es ist natürlich trotzdem, ja, es ist extrem tragisch, weil man kann es einfach nicht nachvollziehen.
Ja, sie nimmt sich dieses Recht raus und es ist, glaube ich, so ihr letzter Akt des Aufbegehrens. Und das meinte ich damit vorhin auch, sie setzt sich über den Tod hinweg. Sie sagt,
ja, das ist ja auch Kontrolle.
Ja, es ist Kontrolle. Ja. Sie sagt, okay, jetzt ist es soweit. Und es ist schlimm, dass sie keine anderen Möglichkeiten gefunden hat, irgendwie da rauszukommen. Und sie hat auch im Laufe ihres Lebens immer mal wieder Musikerinnen, Freunde durch Selbstmord verloren. Und sie sagt selber, es ist ganz schlimm, das Ganze irgendwie mitzuerleben, das zu sehen, dass immer mehr Leute gehen. Und vor allem, wie du schon sagst, es ist halt Mitte 40, das ist ja kein Alter, ne? Es ist ja kein Alter. Na, es ist schon heftig.
Ja.
Vielleicht nur ein paar Worte von ihr zum Leben an sich, das uns vielleicht so ein bisschen aus dem Loch, wo wir gerade sind, wieder herausbringt. Sie sagt in einem späten Interview: Ich versuche immer nur wahrzunehmen und nicht zu denken. Unser Verstand bringt uns oft in Schwierigkeiten. Das ist für viele Menschen schwierig, insbesondere für diejenigen, die Dinge mit echter Leidenschaft tun, aber schüchtern sind. Also ich glaube, dass die Wendy halt einfach auch tief drin einfach ein sehr, sehr schüchterner Mensch war. So.
Und ja, klingt ja auch so in dem, was ihre frühen Wegbegleiter über sie erzählen.
Ja. Und vielleicht auch nicht so, im Endeffekt dann doch nicht so sagen konnte, was ihr fehlt. Also ich glaube, die hätte, wenn sie einen guten Therapeuten, eine gute Therapeutin gehabt hätte, dann wäre es auch da rausgekommen aus diesem Loch irgendwie.
Ja, das ist ja das, warum man in gute Therapeutinnen Hoffnungen setzt, weil die sowas können, weil die einem alternative Strategien an die Hand geben, Bewältigungsstrategien, Coping-Mechanismen. Deswegen, wenn es euch nicht gut geht oder ihr jemanden zum Reden braucht, bin großer Fan von Therapie.
Mm.
Ist eine sehr gute Sache.
Ja.
Das hat mich echt auch schon weitergebracht im Leben.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, immer. Also immer Hilfe suchen, immer sie nur, bevor man sie denkt, es ist zu spät, gleich mal hinsetzen und sich Hilfe suchen. Man ist es immer wert. Man ist es immer wert.
Ja. Weit vorher am besten.
Genau. Ein Zitat habe ich noch. Sie sagt: Ich versuche mein Leben so zu leben, dass ich immer das tue, was mir gefällt. Pippi Langstrumpf.
Ja, voll, gell?
Mein Leben, wie es mir gefällt.
Mir gefällt, ja. Pippi Langstrumpf, auch wahrscheinlich auf einem ähnlichen Kräftelevel wie die Wendy.
Voll.
Auch tierlieb?
Genau.
Also es gibt schon viele Überschneidungen. zwischen Pippi Langstrumpf und ihr.
Absolut.
Jetzt, wenn die Wendy auch noch zwei so sau langweilige Nachbarskinder als Freund gehabt hat.
Wahrscheinlich. Ja. Ja, liebe Shake, das war Wendy O. Williams. Oder wow.
Ja, wow. Wow, passt gut. Ja, krasse Frau.
Ich bin total hin und weg von dieser Frau. Ich habe ich habe mir Videos auch geschaut, ich habe mir Musik auch gehört und ich bin wie so oft schockiert, dass man so wenig über sie weiß. Oder ja, so wenig über eine Frau wie diese weiß.
Ja, voll. Weil ja auch, also klingt ja nach einer sehr, sehr inspirierenden Frau. Also, ja, klingt einfach nach einer Wahnsinnsbrezen.
Ja.
Von vorne es bis hinten.
Voll, voll, voll.
Und da werde ich mich jetzt auch mal damit beschäftigen, im Nachgang noch. Mhm. Auf jeden Fall das Action-Video,
ja.
Das Mission Impossible Real Life ohne Stunt-Double.
Ja, It's My Life. Ja, schaut euch das Video an, es ist unfassbar geil.
Ja, auf jeden Fall. Und
da geht das Adrenalin hoch.
Beim Schauen schon.
Beim Schauen.
Ja, Wahnsinn. Nee, das mache ich jetzt gleich. Das mache ich jetzt sofort. Und liebe Cora, vielen Dank für diese sehr, sehr spannende Folge und diesen tollen Einblick in das Leben einer ganz, ganz wichtigen Künstlerin, die mal wieder irgendwie, man weiß nicht, wie es immer geht, gell? Dass die immer in Vergessenheit geraten. Keine Ahnung. Es ist wie Zauberei. Und wir haben wie immer, wenn wir eine neue Folge rausbringen, für euch auch ein bisschen Bildmaterial auf Instagram bei unserem Podcast, Schneeweiß und Rosenrot _Podcast. Das könnt ihr euch gerne anschauen. So gut es eben geht, weil gerade bei so schönen, spannenden Themen sind gerade oft die schönsten Bilder presserechtlich geschützt oder kosten.
Ah, da gibt's vieles. Gibt's viele Albumcover, die richtig gut sind.
Super, weil oft ist es so, dass die geilen Bilder dann 8.000 Euro in der Nutzungsgebühr und da sind wir noch nicht ganz mit unserem Podcast, dass wir uns das leisten können.
Übrigens war Wendy O. Williams die erste Frau auf dem Titelbild vom Kerrang-Magazin.
Nein, ja, alleine.
Alleine, ja.
Ohne ihre Band, ganz allein, ohne andere Frauen.
Ich glaube ohne alle. Und sie war übrigens auch schon auf dem Titelbild des, jetzt habe ich den Namen von dem Magazin vergessen, aber von irgendeinem Vegetarier-Magazin.
Echt?
Ja.
Ist cool. Ich habe ja auch mal für die Vegan World geschrieben. Lange Zeit, da war ich Kolumnistin und deswegen, da war ich zwar nicht auf dem Cover, aber ich war drin. Und die Wendy O. Williams hat einfach viele Interessen, die ich teilen kann.
Ja, ich auch.
Jetzt müsste man dann auch so Sportskanonis werden, du und ich.
Boah, ey, das war
das so geil, aber ich tue mich so schwer. Tja. Ich war schon mal so sportlich. Ich war schon mal so Fitnessstudio pumpen sportlich dreimal die Woche, zwei Jahre lang.
Ich war auch schon mal im Fitnessstudio und war so zwischenzeitlich war ich schon ganz schön gut dabei.
Ja.
Aber gerade im Moment tue ich eher so, also meine Arme sind definiert im Moment, weil ich so viel Babylifting
mache. Ja, ich wollte gerade sagen, du tust Heidi liften, das ist akkurat.
Genau. Aber der Rest kann da mal wieder ein bisschen
Muskulatur.
Ein bisschen Pumping könnte es schon brauchen.
Ja, ein bisschen Pumping. Naja, vielleicht gehen wir ja irgendwann mal zum Pumping. Das werdet ihr auf jeden Fall als erstes sehen. Wenn wir zum Pumping.
Auf Instagram, oder?
Ja, völlig. Wenn du zum
so
Pumping gehst, mache ich
so ein
Fitness-Video von dir.
So vorher, nachher, Scheiß.
Ach. Na, einfach nur Fotos, wie du Hanteln stemmst. Und dann so ganz laut, ganz laut vorm Spiegel, wo sonst nur die Pumper-Dudes sind, so. So, also
je mehr Halsmuskeln man sieht, desto besser.
Ja, genau. So, wenn es die Ader so richtig rauspresst. Ja.
Genau.
Ich sehe große, rosige Zukunft im Fitnesssektor für
große
uns.
Große Muskeln.
Ja.
Oh, ja. Wir können ja einmal eine Folge im Fitnessstudio machen.
Oh Gott.
Das können wir doch mal machen. Hey, nur eine Sache, bevor wir euch in nach Hause schicken oder wo auch immer hinschicken. Wir haben gesagt, wir haben uns das letzte Mal getroffen und haben gebrainstormt und die Shake hat gemeint, sie hat Bock, auf Tour zu gehen. Und da habe ich gesagt, hey, voll geil, ich habe auch Bock, auf Tour zu gehen. Also wir haben zwar noch überhaupt keine Pläne und das ist auch gerade nur Brainstorming-Idee, aber vielleicht in noch wirklich baldiger Zukunft oder noch nicht so ganz baldiger Zukunft, kann man uns auch mal live erleben.
Ja, das wäre voll toll. So eine kleine, feine Podcast-Tour. Und falls ihr Ideen habt oder Wünsche für Locations oder Städte, wo ihr vielleicht denkt, das könnte vielleicht funktionieren im kleinen, lauschigen Rahmen, könnt ihr uns ja auch gerne auf Instagram schreiben, wie immer. Mhm. Aber ja, das ist natürlich so ein kleiner Dream von mir, dass die Cora und ich da unseren Podcast live auf der Bühne mal darbieten. Olympiahalle wird es wahrscheinlich nicht gleich, aber vielleicht am Zenit.
Das Zenit? Naja, leck. Da werde ich ja aufgeregt.
Na, eher sowas wie, ich weiß nicht, jetzt in Regensburg, wo wird man das machen? Sowas kleines, lauschiges in der Apotheke.
Ja, zum
oder
Beispiel.
Im Tiki oder sowas.
Tiki, sowas,
ja,
genau.
Genau, was Gemütliches. Also schreibt uns gerne, schreibt uns immer, schreibt uns viel und schreibt uns freudig, aber bleibt's nett.
Immer
aber
nett.
Aber ihr bleibt
bleiben.
Eh immer nett.
Ja.
Gab noch nie einen Zwischenfall bisher.
Die Schneerosen sind die Besten.
Ja. Ja, gut. Cora, dann starten wir uns jetzt weiter in unseren Tag. Total ungewohnt, dass man nach dem Podcast noch was leisten muss.
Ja, ich gebe jetzt da nur 4 Stunden Schülern Gitarrenunterricht.
Viel Spaß.
Danke. Schon.
Und dann hören wir alle uns in alter Frische uns wieder in 2 Wochen am Dienstag.
Genau, so schaut's aus, ihr Lieben.
Bis dann, Servus.
Bis dann. Ciao, ciao.